Neulich bin ich in der Zeitung über ein ganzseitiges Interview gestolpert. Es trug die Überschrift: Aktiviere Gottes Erbgut. Ich dachte so, alles klar. Scheint interessant zu sein. In dem Interview wurde das Buch Die Strategie des Glücks besprochen. Und der Autor kam zu Wort und erzählte so, wie er darauf kam und die Entstehung des Buches und so weiter. Und dieses Buch beschäftigt sich auch mit der Herkunft des Bösen. Und der Autor sagte auf die Frage, wie kommt das Böse in die Welt, die Frage, die die Zeitung stellte, sagte er, die negativen Triebkräfte kommen auch von Gott. Was hätte es für einen Sinn ergeben, ausschließlich positive Kreaturen zu schaffen, quasi lauter Abziehbilder seiner selbst? Okay, dachte ich, interessant. Ich habe inzwischen mal geguckt, das Buch hat massenweise positive Bewertungen. Und zwar so, dass die Leute sagen, das ist logisch, das hilft mir, das ist interessant, das hat mir die Augen geöffnet. Ein bisschen viel Gott dabei, aber ansonsten dachte ich so, Nerv der Zeit getroffen, interessant. Ich weiß nicht, ob ich es lesen werde, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich nichts weiter zum Inhalt sagen. Aber bei dieser Aussage, die negativen Triebkräfte, also letztendlich das Böse, kommen auch von Gott, dachte ich, wir müssen mal wieder in die Bibel schauen, wie das mit dem Bösen begann. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Hat Gott das Böse geschaffen? Also wagen wir uns hinein. Das Böse, was ist das? Was meinen wir, wenn wir böse sind? Wie wir so manchmal sagen, ne? Ich bin böse, ich bin dir böse. Oder wenn wir vom Bösen sprechen. Ich bin böse, damit meinen wir meistens so eine Stimmung, die so von Enttäuschung oder von Wut oder von Zorn geprägt ist und die Emotion dahinter ist dunkel und abweisend und am liebsten will ich allein sein oder manchmal will man sich rächen, ja, man sucht irgendwie einen Ausgleich. Das kann nicht so bleiben. Das ist böse. Sagt man auch, das meint so eine Bandbreite, eine ganze Bandbreite, die ist, wenn man donnerstags abends mal so Kabarett guckt, ja, politisches oder sonstiges Kabarett, das sind so uiuiui Gedanken, ja, so, ui, das ist aber böse. Das geht bis hin zur menschenverachtenden Folter. Alles ist dieser Begriff des Bösen. Ganz unscharf, ganz ungeklärt eigentlich. Oft ist dieser Begriff moralisch gemeint. Also er beschreibt Situationen, die eigentlich so nicht sein sollen. Das haben wir im Gefühl oder das ist festgelegt. Oder eine Handlung, die nicht okay ist. Oder ein Gedanken, der verwerflich ist, wie wir es gerade schon gesagt haben. Kennen wir alle so böse Momente, wo wir vielleicht zu uns selber sagen, das ist böse, hör auf damit. Und das Böse als Nomen, als Substantiv ist schwer zu beschreiben, noch schwerer zu beschreiben, weil es eine Größe meint, mit der wir hantieren, ein Gegenüber, was eigentlich? Eine Kraft, ein Wesen, ein Zustand, was ist das? Das Böse. Das ist eine Frage, die Philosophen und die Denker seit der Antike beschäftigt und sie haben ganz unterschiedliche Antworten gegeben. Es gibt, so wie ich herausgefunden habe, zwei große Strömungen, die versuchen, Grundrichtungen für Antworten auf diese Frage, was ist das Böse, zu geben. Die erste Strömung nennt sich Privationslehre oder Theorie, also, ne, das sind mal so Fachworte. Privation vom lateinischen Beraubung. Sie sagt, dass das Böse nur da ist, weil etwas fehlt, nämlich das Gute, was normalerweise da sein sollte. Das Böse hat demnach keine eigene Existenz in sich, sondern nur dadurch, dass irgendwo ein Mangel ist. Man kann es vergleichen mit Blindheit, die es eigentlich nur gibt, dort, wo das Sehen fehlt, die Sehkraft fehlt, die eigentlich normalerweise da sein sollte. Entsprechend gibt es das Böse nur nach diesem Blickwinkel, weil oder wenn das Gute fehlt, oder abgelehnt wird oder eben geraubt wird, wie gibt es jetzt in diesem Begriff, die Privationslehre, die Beraubung des Guten sozusagen, als Grund für das Böse und als Erklärung. Die Beraubung des Guten. Die zweite Strömung nennt sich Perversionstheorie und sagt, dass das Böse eine eigene Größe oder eigene Wirklichkeit ist, die das Gute aktiv kaputt macht oder verkehrt oder eben pervertiert, auf den Kopf stellt. Wenn wir nun in die Bibel schauen, dann erfahren wir von einem allmächtigen und allwissenden Gott, der alles geschaffen hat und in dem keine Finsternis ist, also nichts Böses. Davon lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Damit ist es unmöglich, dass Gott das Böse geschaffen hat. Denn dann müsste es ja aus ihm herausgekommen sein, also vorher Teil von ihm gewesen sein. Zumindest nicht im Sinne der Perversionstheorie, dass also das Böse eine eigene Wirklichkeit, ein eigenes Wesen, ein Geschöpf sozusagen ist. Von Gott geht nichts Böses aus. Es muss anders entstanden sein. Und tatsächlich passt die Idee der Privationstheorie am ehesten in das biblische Bild. Also, dass das Böse nur da ist, weil das Gute geraubt wurde. Der Kirchenvater Augustinus brachte diese Idee im 4. Jahrhundert ins theologische Denken. Und da steigen wir mal ein. Wir beginnen bei der Schöpfungsgeschichte, wie wir sie gerade schon in einem kleinen Auszug gehört haben. Die Schöpfungsgeschichte erzählt, dass Gott den Menschen in einen Garten gesetzt hat, wie wir wahrscheinlich wissen, der voll war mit Pflanzen und mit Bäumen und von allem Guten und Schmackhaften und schön aussehenden und Leckeren durfte der Mensch essen. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis von des Guten und des Bösen. Wir lesen in 1. Mose 2, dann schärfte er ihm ein, dem Menschen ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Die Schöpfung hatte Gott zu diesem Zeitpunkt als sehr gut beschrieben. Da gab es nichts Böses, nichts Schattenhaftes, nichts Finsteres. Da er aber selbst den Begriff des Bösen nannte in diesem Moment, war ihm klar, dass das Böse als Möglichkeit existiert. Jetzt wird es so ein bisschen komisch im Kopf schon, ne? Man muss schon ein bisschen mitgehen jetzt. Also er nennt den Begriff des Bösen, obwohl das Böse gar nicht da ist. Das heißt, er weiß, es könnte dazu kommen. Und er bereitet die Menschen darauf vor. Adam hatte noch keine Ahnung. Er kannte nur das ungetrübte Zusammensein mit Gott und mit seiner Eva in einer sehr guten, wunderschönen, heilen Welt. Erst als die Menschen, wie wir es gehört haben, von diesem Baum aßen, nachdem die Schlange sie dazu verführt hatte, war das Böse eine für den Menschen aktivierte Wirklichkeit. Plötzlich war es da. Plötzlich spielte es eine Rolle. Soweit diese alte Erzählung vom Anfang der Bibel. Aber was ist das Böse nun genau? Allgemein lernen wir, dass der Regelverstoß das Böse ist. Auch in diesem Fall. Ne? Es war verboten, sie haben es getan, das war böse. Mit allen Folgen. Brichst du die Regeln, bist du böse. Auch in der Kindererziehung manchmal bewusst oder unbewusst angewandt. Machst du alles richtig, bist du gut. Damit wären gut und böse also Moralbegriffe, die Handlungen beschreiben und bewerten. Ich würde da mit dem Theologen Thomas Weißenborn gehen und sagen, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Denn diese Sicht verkürzt den Menschen ganz auf die Korrektheit. Dann geht es darum, ob man alles richtig macht oder eben nicht. Das lässt völlig außer Acht, dass Gott den Menschen nicht als Befehlsempfänger geschaffen hat. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass auch das Christentum zu manchen Zeiten und viel zu lange auf korrektes Verhalten reduziert wurde. Ich weiß noch genau, in meiner Ausbildungszeit damals habe ich mit meinem, habe ich schon gearbeitet als Geselle, da habe ich mit meinem Meister mal darüber gesprochen, wir kamen irgendwie auf die 10 Gebote und er sagte, ich bin ein guter Christ, ich halte mich an die 10. Gebote. Ich beachte die Regeln. Das war für ihn vollkommen rund. Ist ein Standpunkt, kann man ja haben. Das war für ihn alles. Ich beachte die Regeln, ich bin ein guter Christ. Aber Gott hat uns eben nicht nur als Regelerfüller oder als Befehlsempfänger geschaffen, sondern als Gegenüber. Und das Erste und Wichtigste, worum es Gott immer zuerst geht, ist die Beziehung. Das vertrauensvolle einander zugewandt sein. Als der erste Mensch sich von Gott abwandte, ging genau das kaputt. Das war böse. Und das erkannte der Mensch sofort, wie wir sehen. Sie spürten das sofort. Böse und gut sind darum zuerst Beziehungsbegriffe, bevor sie später auch natürlich als Moralkategorie gebraucht werden, um zu bewerten, das sollte man tun und das nicht. Vielleicht auch, um auf Folgen hinzuweisen, weil das und das dann passiert und so weiter. Also gut ist zunächst mal das Verbleiben in der Nähe Gottes, in der sehr guten Situation, die am Anfang gedacht war. Das Vertrauen auf ihn, die Anerkennung seiner Autorität, weil er nun der Schöpfer ist. Böse dagegen ist alles, was diese Beziehung und damit alle anderen Beziehungen beeinträchtigt oder gar zerstört. Und ich mache dir den Vorschlag, nimm mal die Bibel und lies gerade dann im Neuen Testament in den Briefen, wo diese Begriffe Gut und Böse immer wieder auftauchen. Und denk mal dabei nicht an Regel, sondern denk mal an Beziehung. Was macht das gerade, wenn da beschrieben wird, verhalte dich nicht so und so, denn das und das ist böse? Wir merken, dass das total Sinn macht, dass wir immer die Beziehung mitdenken, wenn wir an Gut und Böse denken. Gut ist das friedliche, zugewandte Miteinander der Menschen. Böse ist die Distanzierung und der Bruch. Das ist sehr logisch. Und die Schlange steht für genau diese immer größer werdende Beziehungslosigkeit, weil sie als erste böse agiert hat. Sie hat sich irgendwann zeitlich vor den Menschen, keiner weiß genau wann, manche sagen, das war zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel, keine Ahnung, als Geschöpf gegen Gott entschieden. Und wurde also böse. Und in der Bibel wird sie ab diesem Moment immer mehr isoliert. Oder sie isoliert sich selbst. Gott verstößt sie zunächst aus dem Gefüge der Tiere in Genesis, also 1. Mose 3, Vers 14. Du wirst auf dem Boden kriechen und Staub essen und du wirst nicht mehr Teil der Tierwelt sein, sozusagen. Später gleicht sie als Satan und Teufel und Drache immer mehr einem gefährlichen Amokläufer, der nur noch Zerstörung im Sinn hat. Sie, es oder er ist dabei niemals allerdings kraftgleicher Gegenspieler Gottes. Wichtig. Sie ist niemals kraftgleicher Gegenspieler Gottes. So nach dem Motto, hier ist Gott und hier ist der Teufel und jetzt geht's los. Nee. Die sind nicht auf Augenhöhe. Gott gibt dem Bösen Spielraum. Ja, das werden wir noch in einer weiteren Predigt hören. Aber dieses Böse ist sie ist nicht das Böse, was so geschaffen ist, mit diesem Auftrag sozusagen, diese Welt durcheinander zu bringen, so als, an dem wir uns reiben sollen, damit wir reif werden oder solche Dinge. Sondern diese Schlange, nennen wir sie jetzt mal so in diesem Fall, verkörpert das völlige Böse, weil sie das Gute völlig ablehnt. Sie verkörpert das Böse, weil sie das Gute völlig ablehnt. Gott hat also das Böse nicht geschaffen, aber er hat seinen Geschöpfen die Wahl gegeben, das Gute, also die Beziehung zu ihm und das von ihm geprägte Leben und Handeln, abzulehnen und sich selbst zur Mitte zu machen. Insofern hat Gott das Böse nicht erschaffen, aber er hat es möglich gemacht. Und die Frage ist, warum? Hätte er seine Geschöpfe speziell dem Menschen diese Wahl nicht gegeben, hätte er uns nicht die Wahl gegeben, auch böse sein zu können, dann wären wir jene berühmten willenlosen Marionetten gewesen, die nur tun, was Gott sich vorher schon gedacht hatte, ohne dass wir eine eigene Persönlichkeit, eine Würde oder einen Willen hätten. Da Gott uns aber als liebendes, freies Gegenüber wollte, ließ er uns die Wahl mit dem Risiko, dass wir das Böse wählen. Und die Menschen wählten also das Misstrauen und das Böse und fanden sich in der Trennung von Gott wieder. Und sie spürten die Wirkung des Bösen, wie wir dann weiterlesen in 1. Mose 3. Die Frau schaute den Baum an, wie wir es gehört haben. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein und dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Und plötzlich gingen beiden die Augen auf. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Wie ich eben schon sagte, Adam und Eva merkten sofort, hier stimmt was nicht mehr. Hier ist irgendwas anders. Sie nahmen sofort wahr, dass zwischen Gott und ihnen und plötzlich etwas anders war. Und auch zwischen ihnen beiden als Paar war etwas anders. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Das war vorher auch so. Das war bisher kein Problem. Sie waren total unbekümmert damit. Plötzlich merkten sie, dass das Misstrauen, das sie Gott gegenüber hatten, sollte Gott gesagt haben, vielleicht fällt er uns was vor. Was sie Gott gegenüber zugelassen hatten, auch zwischen sie gekommen war. Wird dieser Mann meine Verletzlichkeit ausnutzen? Ich bin ja total schutzlos. Wird diese Frau mich vielleicht abschätzig behandeln? Hatte sie noch nie getan, aber wer weiß. Da war so dieser Riss, der plötzlich begann zwischen ihnen. Plötzlich war das Böse, die belastete Beziehung in der Welt, ohne, und das ist interessant, ohne dass etwas Böses, also eine moralisch böse Handlung zwischen den beiden passiert war. Sie hatten sich nichts angetan. Es war nur im Kopf. Das Böse begann im Kopf und in ihrem Herzen. Tatsächlich, es geht immer erst um Beziehung bei Gut und Böse. Von ihnen beiden bahnte sich das Böse fortan seinen Weg durch die Welt. Jeder ihrer Nachkommen, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Letztlich alle Menschen haben mit Gut und Böse zu tun und all den Folgen. Wir haben alle Beziehungsprobleme noch und noch. Sie zeigt sich in Sünden, in Zielverfehlungen, in Verletzungen und so weiter. Und das ist nicht alles. Die Menschen begannen sich zusammenzuschließen, sodass nicht nur Einzelne, sondern Familien, Stämme, Völker, Länder misstrauisch und abschätzig gegeneinander wurden. Die Starken gegen die Schwachen, die Reichen gegen die Armen, die Schlauen gegen die Dummen, die Rechten gegen die Linken, die Impfbefürworter gegen die Impfgegner. Überall ereignet sich heute wie damals das Böse in Form von Streit und Feindschaft. Es ist überall, das Böse ist immer und überall. Es ist überall das gleiche Prinzip und es ist immer eine Wahl, die wir treffen. Gut oder böse mit dem anderen umzugehen. Der sogenannte Sündenfall ereignet sich, wenn wir es so sehen, jeden Tag, unzählige Male auf der ganzen Welt und in uns selbst. Wir sehen es auf dem Titelbild, was wir für diese Predigtserie zusammengestellt haben. Wir sehen dieses Männchen da, was so nach oben schaut und ja, kommt es von sich selbst oder hat es sich ihm genähert, dieses Böse, was da scheinbar so groß, aber doch nur als Schatten über ihm thront? Ist es gut, böse und was wirst du tun? Wie wirst du dich entscheiden? Ist das nicht die Situation, die wir Tag für Tag in allen möglichen Situationen erleben und in allen möglichen Beziehungen erleben? Wir stehen täglich dutzende Male vor der Entscheidung von Gut oder Böse. Sage ich die Lüge, sage ich sie nicht. Sage ich das Lob oder sage ich es nicht? Böse oder gut? Stärkt die Beziehung, belastet sie. Wir merken, da ist etwas, was überall passiert, was immer etwas mit uns macht, mit unserem Herzen oder mit unserem Miteinander. Erzähle ich die Geschichte weiter, die den anderen in komisches Licht stellt und die mich als coolen Typen dastehen lässt, oder erzähle ich sie nicht? Ich habe mit der Person vielleicht gar nichts zu tun, aber es ändert meine Haltung ihr gegenüber. Und so merken wir, das ist so zwischen den Zeilen, das ist so überall. Wenden wir uns dem Guten zu oder wenden wir uns vom Guten ab? Was bedeutet, dass wir uns dem Bösen zuwenden? Gut, böse und? Wie geht es weiter? In Jakobus 1, dem Mann der klaren Worte, lesen wir deshalb, legt alles ab, was euch beschmutzt. So eine einfache Lösung, ne? Legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Gott will uns zurückrufen zum Guten. Gleich nach dem sogenannten Sündenfall wollte er rettend und helfend eingreifen, aber die Distanz zwischen dem Mensch und ihm war schon so groß. Und Gott sagt, Adam, Gott der Herr sprach, Adam, wo bist du? Das ist der Ruf über die Distanz hinweg, komm wieder zurück. Adam, wo bist du? Nicht, dass er nicht gewusst hätte, wo Adam wäre, ja? So, der Busch hat ihm die Sicht verschwert. Nee, das ist ja nicht so. Das ist ja ein bisschen einfach. Er lud den Menschen ein, wieder in seine Nähe zu kommen und die Sache zu klären. Er wollte dem Bösen keinen Raum lassen, sich in Gedanken und Ängsten und Kopfkino. Kennt ihr das, dieses Kopfkino, wenn es so losgeht und sich so Gebäude erstellen? Er wollte, dass das sich nicht ausbreitet und das Gute beraubt. Und der Mensch redete sich raus. Das Unheil begann. Genau das, was wir immer zu tun, zu entscheiden haben. Reden wir uns raus oder klären wir die Sache? Und das ist das, was uns heute genauso betrifft wie damals. Deswegen, wenn manche, das ist ja alles nur Geschichte, so, ne, Adam und Eva, wer weiß, ob das so, eigentlich ist gar nicht wichtig, ob das wirklich passiert ist. Ich denke schon, dass es irgendwie so passiert, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass es heute passiert, dass es in deinem Herzen zwischen uns immer noch passiert, genauso. Gott will uns immer noch und immer wieder in seine Nähe ziehen. Er ruft uns zum Guten. Er ruft uns, das Gute zurückzuerobern, es zu üben, es nicht aus den Händen zu geben. Wie Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Gib nicht auf, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das kannst du auf jede Bürosituation, jeden Geschwisterstreit, jede Ehekrise anwenden. Du erlebst Böses, dann tu Gutes. Du erlebst Böses, dann tu Gutes. Verlass den Strudel der Vergeltung. Verlass den Strudel der Verachtung. Der wird initiiert. Das soll so passieren. Du sollst so funktionieren. Du sollst weggezogen werden. Du sollst des Guten beraubt werden. Lass es nicht zu. Lass es einfach nicht zu. Das Böse kommt von ganz allein. Wie Unkraut drängelt es sich in unsere Gedanken, in unsere Handlungen und Beziehungen. Das Böse kommt von allein. Darum müssen wir das Gute wollen und tun. Also alles, was Beziehungen gut tut. Wir sollen letztendlich nicht gegen das Böse kämpfen. Das hat Jesus für uns gemacht. Wir sollen aber dem Guten Raum geben und es einüben in unserem Denken und Reden und Tun. Und so können wir, so kannst du die letzte Woche Revue passieren lassen und fragen, was waren Begegnungen, in denen Gutes und Böses geschehen ist oder geschehen hätte können. Also der abschätzige Gedanke über jemanden, eine Bewertung, ein Kommentar. Wie hast du da reagiert? Wie hättest du anders reagieren können? Was ist in deinem Herzen passiert in dem Moment, wo du dem Bösen nachgegeben hast? Hat sich da etwas festgesetzt? Hat das wirklich einen Grund? Und so können wir Hygiene in unserem Herzen üben. Eine Hygienemaßnahme für unser Herz, ja? All das macht etwas mit Beziehungen zu den Personen, die uns umgeben. Denn ich nehme eine Haltung ein. Und es macht etwas mit meiner Beziehung zu Gott, wenn ich ihm dabei nicht in die Augen blicken kann, weil ich merke, da stimmt was nicht und ich verstecke mich vor ihm wie Adam damals. Wir merken, dass die alte Geschichte aus dem Paradies jeden Tag in uns und mit uns passiert. Wir stehen fortwährend vor der Wahl, Gutes oder Böses zu tun. Das ist die Situation, seitdem die Frucht gepflückt wurde. Wir müssen uns entscheiden. Der Rabbiner und jüdische Philosoph Joshua Heschel sagte: Wir sind frei, zwischen Gut und Böse zu wählen. Wir sind aber nicht frei von der Wahl. Wir sind zum Wählen gezwungen. Das meinte Gott, als er sagte: Dann werdet ihr Gut und Böse erkennen. Wenn man etwas weiß, dann muss man wählen. Die Frage der Predigt war: Das Böse, was ist das? Antwort: Das Böse ist das, wogegen wir uns entscheiden müssen, damit wir und die Beziehungen unseres Lebens nicht vergiftet werden. Die Kraft dafür gibt Gott. Er gibt sie uns durch die Erlösung in Jesus und die Kraft seines Heiligen Geistes. Wisst ihr, wäre das Böse nicht da, dann hätte die Bibel 6 Seiten. Alles dazwischen beschäftigt sich einzig und allein mit dem Problem des Bösen. Wir hätten nur 4 Kapitel in der Bibel. 1. Mose 1 und 2, die Schöpfungsgeschichte, Offenbarung 21, 22, mit der neuen Welt, in der Gott gegenwärtig ist und wir in seiner Nähe wohnen. Alles dazwischen beschäftigt sich nur mit den Folgen des Bösen, mit all seinen Folgen, mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit dieser Welt, mit dem Problem, die Sünde zu lösen und so weiter. Das Böse ist das zentrale Problem der Welt und der Menschheit. Wenn du mit dem Gedanken spielst, mal ein anderes Glaubenssystem oder eine Religion kennenzulernen, nur zu, schau dir an, wie und ob überhaupt das Problem des Bösen gelöst wird. Wird das Problem des Bösen gelöst? Und du wirst feststellen: Ungenügend bist gar nicht. Versuch es. Schau dir alles an. Alles, was es gibt auf dem Markt der Religion. Ich kenne keine Religion, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich kenne keine Religion, die eine wirklich nachhaltige Lösung für das Böse hat. Keine. Nur Jesus Christus. Und das sage ich ohne alle Arroganz. Einfach als Analyse. Nur Jesus Christus hat es nachweislich besiegt. Denn er ist von den Toten auferstanden. Und der Tod ist ja die ultimative und alles Chaos und alle Vergänglichkeit verursachende Folge vom Auftreten des Bösen. Ihr werdet sterben, hatte Gott gesagt. Ihr werdet sterben. Das ist die Folge, wenn das Böse in die Welt kommt. Und diese Folge hat Jesus besiegt. So kam es. Der Tod und alles Leid und ist die Folge des Bösen. Wer dazu keine Lösung hat als Religion, bleibt leider ein irdischer Sehnsuchtsverein. Das ist okay, aber es löst unser Problem nicht. Denn es fehlt tragfähiger Trost. Jesus bietet uns dagegen an, im Windschatten seiner Todesüberwindung eine unfassbar kraftvolle Hoffnung ergreifen zu können. Er sagt selbst: Wer den Sohn hat, in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Für den spielt diese Folge des Bösen der Tod, der alles kaputt macht. Es gibt keinen schönen Tod. Spielt keine Rolle mehr. Auf ewig. Darum entscheide dich nicht nur täglich gegen das Böse. Entscheide dich für Jesus. Täglich. Es gibt eine Szene in dem Film Die Passion. Kann nicht jeder gucken. Ist echt grausam über die Kreuzigung Jesu. Da wird Jesus gezeigt im Garten Eden, als Jesus sich im Gebet durchringt, den Weg ans Kreuz wirklich zu gehen. Ihr kennt die Erzählung in den Evangelien, dass er Blut schwitzt vor Angst. Und sich durchringt, diesen Weg zu gehen, weil er weiß, dass wir hier im Zentrum des Problems dieser Welt und aller Menschen sind. Und dann wird gezeigt, wie eine Schlange sich um seine Füße schlängelt, während er betet und Blut schwitzt vor Angst. Und dann steht er auf, weil er die Entscheidung getroffen hat, diese Welt zu retten. Und dann latscht er mit seinem Fuß auf den Kopf der Schlange und zerstört sie. Es ist nur ein Bild, es ist nur ein Symbol, aber es ist das, was Gott vorausgesagt hat, in dem Moment, nachdem das geschehen war, damals im Garten Eden. Und er, dein Nachkomme, sagt er zu Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zerquetschen. Er wird sie zerstören. Das hatte Gott angekündigt. Letztendlich passierte das am Kreuz. Ich greife hier schon mal auf die vierte Predigt, in der das Ende des Bösen beschrieben wird vor. Wie gesagt, das Böse hat kein gutes Ende und Jesus ist der Grund. Jesus ist der Grund. Allein das sollte uns dankbar auf die Knie fallen lassen und Jesus anzubeten. Denn er allein ist der Befreier. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Halte an ihm fest oder ergreife ihn. Dann geht's aufwärts. Amen.